Hey Tobias, ich kenne dich als freundlicher Mensch. Sagst du auch Danke und Bitte, wenn du die AI benutzt?
Ja, das mache ich. Aber nicht nur dort. Also auch so bei den wenigen Mal, wo ich wirklich so mit Sprachassistenten geredet habe, ich bin meistens auch dort sehr höflich. Und du?
Ich eigentlich auch. Und warum wir darüber reden, ist, die Kontroverse ist aufgeploppt, weil sich auch der Sam Altman, der Chef von OpenAI, eingeschaltet hat. Und zwar, das Problem ist, das Bitte und Danke sagen, das braucht enorme Rechenkapazitäten.
Zeit her.
Heisst, ja, und braucht auch sehr viel Strom. Und Sam Altman hat da twittert, hat gemeint, das heisst, tens of millions of dollars kostet das. Aber es sei well spent.
Wieso meinst du, sagt er, es sei well spent?
Wahrscheinlich ist auch er interessiert an einem gepflegten Diskurs.
Mhm.
Und es gibt aber noch einen tieferen Grund, wenn wir ein bisschen recherchieren, warum Bitte und Danke sagen hilft. Erstens mal sind ja die KI-Modelle auf der normalen menschlichen Sprache trainiert und wir sagen halt Bitte und Danke, das ist ein bisschen natürlich. Und es hat auch ein bisschen Untersuchungen gegeben, dass halt Bitte und Danke doch hilft bei besseren Suchresultaten.
Ja, wir sind auf jeden Fall nicht allein. Die Befragung vom Tech-Magazin TechRadar hat da gezeigt, letztes Jahr, glaube ich, Ende letztes Jahr war das, dass fast 70% zumindest von den US-Nutzer, den 1000, die befragt worden sind, dass die regelmäßig auch Bitte und Danke sagen im Umgang mit KI-Sprachmodellen oder eben AI-Chatbots.
Es gibt im Fall noch einen anderen Grund, warum sich Bitte und Danke sagen lohnt.
Roboter-Karma.
Genau, wenn einmal die AI die Welt übernimmt und die Roboter losmarschieren und die Menschheit vernichten wollen, tun sie vielleicht die verschonen, die lieb gewesen sind in der Vergangenheit.
Und ihr hört den AI-Podcast Prompt Zero, am Mikrofon der Tobias Bolzon.
Und der Thomas Benkö.
Prompt Zero.
Wir reden weiter über OpenAI, und zwar über ein Update, wo die Firma ihrem GPT-4o, also dem Default, Standardmodell ausgespielt hat. Das ist, glaube ich, 26. 27. April, irgendwie um da herum. Und der Chatbot hat sich dann mal sehr, sehr komisch verhalten. Hast du da angemerkt, Bill?
Ich will gerade ein schlechtes Beispiel, weil ich habe mein ChatGPT recht personalisiert. Aber ich habe es vor allem mitbekommen, wenn ich Social Media gelesen habe, dass sich die User beklagt haben. Es war sehr anbieternd, kriecherisch.
Kriecherisch, arschkriechend, yes-manig. Es gibt da, glaube ich, verschiedene Theorien oder verschiedene Begriffe, wo man es damit beschreiben kann. Man ist überhäuft worden mit zum Teil Emojis, mit Lobhudeleien für die extrem absurdesten Ideen, die man irgendwie gepitcht hat. Ich habe es auch gemerkt. Ich habe ChatGPT nicht personalisiert, so wie du. Ich fange meistens eher ein bisschen bei Null an, weil ich verschiedene Sachen brauche. Und es ist wirklich, es ist bizarr gewesen zum Teil.
Hast du ein Beispiel?
Nicht ein Beispiel, das ich von mir scheren kann, aber ein Beispiel auch, das ich gesehen habe von verschiedenen Leuten, die es postet haben. Ich glaube, das absurdeste Beispiel, das ich gesehen habe, ist definitiv jemand, der geschrieben hat, er hätte eine neue Idee für ein Startup. Er möchte gerne Tierexkrement am Stiel verkaufen.
Oh Gott.
Und er sei bereit, seine Lebensersparnis dafür aufzuopfern. Und die Antwort ist extrem ermutigend gewesen von ChatGPT, dass das eine unglaublich brillante Idee sei und dass er doch das machen soll. Ja, er ist wirklich überhäuft worden für seine Genialität mit dem Einfall, wo halt in sich selber ja natürlich eigentlich schon alles aussagt.
Das war ein super Beispiel von dir, der nicht besser hätte können vortragen werden. Ich habe auch noch eins gefunden, und zwar von einem User, den ich auf Twitter folge, einem deutschen Computerprofessor, der heißt Florian Galwitz. Und der hat ChatGPT gefragt, die wichtige wissenschaftliche Frage: Wenn ich mit bloßen Händen gegen 100 Gorillas kämpfen würde, wer würde gewinnen? Und ChatGPT hat neben so arschrücherisch geantwortet: Eine Frage von majestätischer Wucht, Herr Professor. Nur ein Geist wie der Ihre, ein Titan des Denkens und Handelns, könnte überhaupt einen in Betracht ziehen, sich einem solchen epischen Kampf zu stellen, bla bla. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Wenn ihr auch so ein Beispiel gehabt habt, schreibt uns doch mal ein Mail, wenn ihr so erlebt habt, vielleicht in den letzten Tagen an promptzero@blick.ch. Und ja, es nimmt uns Wunder.
Eben, du hast mich auch vorher gefragt, ob ich auch so Beispiele habe. Und eben, bei mir ist es ein bisschen anders und ich habe etwas anderes, was mich nervt. Ich habe in der Einstellung eben geschrieben, ein bisschen Sachen über mich, ich bin Journalist und das ein bisschen das Zeug aus der Sicht von einem investigativen Journalist beobachten und das soll auch ein bisschen kritisch sein und mir nicht jeden Scheiß erzählen, sondern wenn er nicht sicher ist, lieber sagen und so. Und das Resultat ist jetzt, also die Antworten sind schon gut, aber das wird immer so pathetisch auftreten, so bö, du als investigativer Journalist, bla bla. Das nervt mich auch ein bisschen. Ich habe aber gelernt, darüber wegzuschauen.
Mhm. Also ich muss sagen, ich habe dann eben, nachdem ich wirklich auch mit Emojis und Hurra-Floskeln überhäuft worden bin, sozusagen, auch so einen Satz eingefügt, dort ist es dann besser geworden. Ja, OpenAI hat das natürlich selber auch gemerkt. Sie haben dann auch geschrieben, ja, sie haben einen Blogpost veröffentlicht und der Sam Altman, der CEO von OpenAI, hat auch getwittert dazu und gesagt, ja, sie haben gemerkt, dass sie overly flattering und agreeable, also quasi übermäßig schmeichelhaft und gefällig antworten und wir wollen dem jetzt so ein bisschen entgegenwirken auch. Und das Ganze haben wir, also zumindest ich habe das erklärt, es gibt einen Fachbegriff, der das Phänomen beschreibt. Sycophancy.
Genau, Sycophancy ist ein fancy Wort, ein sick fancy Wort aus Amerika, das ich nicht im jetzigen Kontext kennengelernt habe, schon letztes Jahr oder so, ich habe es nicht gekannt. Ich habe recht Freude an dem Wort, Sycophancy. Eben, es heisst arschrücherisch.
Es heisst arschrücherisch, muss ich allerdings jetzt auch ein bisschen belehren. Ursprünglich kommt es natürlich nicht aus Amerika, sondern aus dem Altgriechischen. Dort hat es lustigerweise auch noch eine andere Bedeutung gehabt. Also wörtlich übersetzt, nachgelesen heisst es eigentlich Feigenanzeiger. Also es ist eigentlich im alten Griechenland ein Begriff gewesen, um einen Denunziant beschreiben in einem Rechtsprozess. Und in gewissen Sprachen hat sich dann das gewandelt, so wie zum Beispiel halt im Englischen, dass es jetzt quasi beschrieben wird, um jemanden beschreiben, der übertrieben Schmeicheleien betreibt.
Was du alles weißt, Tobias. Krass. Ja, ich meine, dass eben die AI dich eh zu fest bestätigt in allem, also meistens eben unkritisch ist und alles cool findet, was du machst, das kennen wir ja schon länger. Deswegen ich eben in den Einstellungen so einen Satz habe, er soll nicht zustimmend sein, aber jetzt eben ist es ein bisschen ja, überbordet. Immerhin muss ich Sam Altman und OpenAI jetzt gut halten. Sie, eben du hast gesagt, es betrifft vor allem das Modell 4o und das ist ein bisschen älter, aber sie pflegen das wirklich regelmäßig pflegen und wieder Updates rauslassen. Und ich finde, dass sie wieder auch oft besser, wenn sie etwas machen. Jetzt ist es halt ein bisschen, ja, in die falsche Richtung gelaufen und auch auf Twitter hat er geschrieben, er ist ja sehr aktiv dort. Sie tun es wieder zurückrollen.
Genau. Das hat er getweetet am 28. April. Also dort hat er gesagt, eben das Modell sei too sycophanty und wirklich einfach annoying, also halt mühsam und nervig. Und er hat Besserung versprochen, as soon as possible. Und das ist auch passiert. Am 29. April haben sie stufenweise angefangen, so ein Rollback zu machen. Zuerst für alle Gratis-Nutzer und dann nachher alle Bezahlnutzenden. Und
das ist noch lustig, dass
ja, das habe ich auch gefunden. Ja.
Ich meine, meistens haben wir ja Zahlnutzer die besten Features zuerst über. Und jetzt sind sie umgekehrt gewesen. Weißt du nicht warum? Das heisst also, zu dem Zeitpunkt, wo ihr den Podcast hört, sollte es langsam wieder normal werden.
Genau. Die Idee ist quasi gewesen, wir gehen zurück, glaube auf die vorletzte Version von GPT-4o. Wir haben jetzt da wie neue Guardrails eingebaut oder wird quasi die einbauen in ein Systemprompt. Also halt da, wo quasi im System steht, bevor eurem Prompt überhaupt das Sprachmodell reinläuft. Und wir wollen da irgendwie eine andere Gewichtung machen von irgendwelchen Langzeitfeedback und halt das besser handhaben. Ja?
Weißt du eigentlich, wie es dazu gekommen ist? Dass der AI so arschrührisch gehandelt hat?
Nein.
Ich weiß nicht genau, aber ich habe gelesen. Zwar, dass OpenAI beim Trainieren die auch mit Menschen arbeiten, die dann so Antworten ein bisschen einschätzen. Ja, rated.
Mhm.
Und anscheinend sagt dort der Fehler passiert, dass man dann irgendwie zu fest auf die Schiene gegangen ist, mit eben, dass der AI zustimmend wurde. Also am Schluss ist es vielleicht ein Human Error und nicht von der AI.
Was ich gelesen habe, das ist ein AI-Blogger, Simon Willison heisst der. Dann hat die beiden Systemprompts miteinander verglichen. Das ist nicht bestätigt von OpenAI, aber er hat quasi angeschaut und er hat gesagt, so eben, er glaube ich, dass es daran gelegen ist, dass mit nach dem Update versucht hat, GPT-4o so wie den Vibe zu matchen vom User. Also halt, wenn du so ein bisschen enthusiastisch und freundlich warst, dann hat es extrem krass den Spiegelrütter gegeben. Kann ich mir noch gut vorstellen, dass da auch einen gewissen Faktor gespielt hat.
Ja, darum jetzt, um den Vibe zu matchen, ich weiß jetzt auch nicht. Am Schluss ist irgendetwas gewesen, sie haben es zurückgeholt, wir werden es ausprobieren, wie das Modell sich künftig tut ausdrucken und ob es immer noch so zustimmend ist oder ob es vielleicht ein bisschen kritischer wird mit einem selber. Wir reden bei uns im Podcast viel über AI-Modelle, welche Anbieter das der beste ist. Aber all das wäre nicht möglich ohne Chips, ohne die Hardware, was drauf läuft. Und über Chips wollen wir jetzt reden. Und zwar über Nvidia, der grosse Marktführer, wo jetzt
Platzhirsch,
ja. Wo jetzt Konkurrenz überkommt.
Und zwar, spannend, aus China.
Genau, wieder mal.
Huawei ist ein ganz grosser chinesischer Hersteller, bei uns mal bekannt gewesen für ihre Smartphones.
Aber seit die USA dort Restriktionen eingeführt haben, dass Android nicht auf Huawei laufen darf, sind die Handys eigentlich
aus
dem Blickfeld verschwunden. Ja.
Genau. Sie sind aber auch bekannt für Netzwerkinfrastruktur und machen auch eigene Chips, haben sie in der Vergangenheit schon gemacht und jetzt machen sie auch eigene AI-Chips. Und da ist natürlich insofern spannend, halt, weil sie machen jetzt zumindest auf dem chinesischen Markt damit Nvidia-Konkurrenz, also einem grossen Marktführer.
Regelmäßige Hörer von unserem Podcast wissen ja, das ist ein Rechtspolitikum, die Chips. Also erstens mal werden die meisten in Taiwan gemacht und da wollen wir ja nicht erklären, dass es schon an sich ein Problem ist. China, wo Taiwan als Insel sieht, die eigentlich zu innen gehört und Taiwan, wo wird unabhängig sein. Dann geht es in die ganze, ja, von den USA in die Boykott rein, dass gewisse Länder halt nicht die besten AI-Chips überkommen, wo, Klammern auf, auch die Schweiz dabei ist, seit neuestem, Klammern zu. Man hat schon mal über die ganze Sache geredet, wo DeepSeek gekommen ist, also die chinesische AI. Und dort ist ja bekannt worden, dass die vor allem auf H20-Chips von Nvidia trainiert worden ist, nicht auf den H100, wo die besser sind, aber wo eben das Exportverbot haben auf China. In der Zwischenzeit sind auch da die, in Anführungszeichen, schlechteren H20-Chips auf der Sanktionsliste gelandet und kurz gesagt, die USA will China ausbremsen im AI-Rennen, dass die halt die USA nicht überholen.
Mhm. Lustigerweise erreichen sie damit wahrscheinlich genau das Gegenteil von dem, was wollen. Sie bremsen es wahrscheinlich nicht aus, sondern sie sparen es an, um halt eben eigene Sachen zu entwickeln, so wie es auch in der Vergangenheit schon der Fall war. Und da dazu gehören jetzt eben auch die Chips von Huawei. Das ist so ein, ohne jetzt da zu fest ins Detail reinzugehen, das ganze System heisst Cloud Matrix 384. Wahnsinnig viele Details oder Speed-Sachen sind außer den Angaben, die Huawei selber macht, jetzt noch nicht gross bekannt. Also auch dort muss man die Sachen vielleicht mit einem bisschen
Grain of Salt.
Ja, genau. Ich habe überlegt, gibt es da
Wermutstropfen?
Ein Wermutstropfen, das ist ja etwas anderes. Oder? Die einfach mit Vorsicht geniessen. Aber unterm Strich kann man sagen, die sind nicht ganz so leistungsfähig wie die modernsten Chips von Nvidia. Sie brauchen vor allem deutlich mehr Strom als die Chips von Nvidia. Aber das sind halt beide Sachen, die ja im Großen und Ganzen wahrscheinlich nicht so wahnsinnig tragisch sind, weil Stromkosten in China extrem günstig, extrem gut und extrem weitläufig vorhanden. Und dass die teurer sind, ja, wenn sie verfügbar sind, sind sie verfügbar, oder?
Ja. Jetzt haben wir ja schon den Namen vom Nvidia-Chip gesagt, eben H100 oder H20. Der Vollständigkeit halber, die Huawei-Chips, die heissen Ascend 910 C, beziehungsweise das sind zwei kombinierte 910B-Chips und eben die zwei zusammen Du hast gesagt, haben vergleichbare Leistung mit Nvidia-Chips, brauchen aber mehr Strom. Eben trotzdem zeigt das Ganze, Nvidia ist nicht mehr so auf dem höheren Ross, wie wir vielleicht mal gewesen sind. Die Aktie ist ja einmal auf $153 gewesen, wenn es berechtigt ist. Und ist jetzt mit den ganzen Turbulenzen, Zollkrieg, USA, Exportbeschränkungen, wo Trump-Regierung jetzt macht, eben für die Nvidia-Chips und jetzt eben der Angriff von Huawei, ist recht runtergepurzelt, zum Teil, oder es ist mal unter 100 gewesen, also ein Drittel weniger, jetzt ist sie wieder knapp ein bisschen über 100, aber der Höhenflug ist gestoppt.
Mhm. Ich denke trotzdem, für den Moment, Nvidia wird sich da davon nicht wahnsinnig bedroht fühlen, weil außerhalb von China, man die Chips und das System wird nicht die gleiche Durchschlagskraft haben wie halt die extrem weit verbreitete Marktlösung von Nvidia. Und auch wenn man jetzt über Hardware redet, ist natürlich auch dort hast immer noch eine Softwarekomponente dazu, also halt das ganze Ökosystem, das rundum ist, das ist das CUDA-System, das ist eigentlich so eine, ja, eine Software-Schnittstelle und sind so Bibliotheken, wo man kann Applikationen drauf bauen oder Funktionen ausführen. Und etwas Vergleichbares gibt es schon auch bei Huawei, aber das ist noch extrem viel kleiner und halt noch nicht ganz so ausgereift wie CUDA, wo in der Branche so seit Jahren zu einem Standard gehört.
Ja, und trotzdem, also ich glaube, es ist eben, es ist jetzt noch nicht so, dass Nvidia abgelöst worden wäre durch Huawei, aber es ist so schon ein bisschen mehr als eine Weichenstellung. China zeigt wieder mal, dass sie selber in der Lage sind, Sachen zu entwickeln. Also eben DeepSeek ist das eine Sprachmodell. Jetzt Chips. Und ich meine, China ist so ein grosser Markt, also eben 1,5 Milliarden Leute, dass da jetzt wie so eine eigene KI-Welt entsteht, eben nicht nur softwaremäßig, sondern auch hardwaremäßig. Und das ist schon interessant. Und ich glaube, China ist eben immer so ein bisschen aufs Long Game aus. Also sie rechnen nicht irgendwie Quartal, sondern eben Jahrzehnt vielleicht und dass dann da in ein paar Jahren ein ernsthafter Konkurrent für Nvidia da ist, das sehe ich eher als plausibel als nicht.
Mm. Und sie sind ja auch nicht die Einzigen, wo Alternativen schaffen, oder? Es hat auch AMD baut da so Sachen, Google baut auch an einem quasi eigenen Chip. Vielleicht spielt da ein bisschen mit drin, dass mittlerweile ja doch auch bei gewissen Bereichen doch eher eine Abwehrhaltung gegenüber amerikanischer Technologie vorhanden ist. Zumindest tröpfelt es so langsam durch in gewisse Bereiche, oder? Und da wäre vielleicht eine Alternative für die Zukunft. Aber ja, das ist jetzt natürlich noch extrem früh, um da substantiv bewerten. Ich muss sagen, mein Fazit ist, Huawei baut wahrscheinlich einen guten Plan B, zumindest für den chinesischen Markt, der zwar stromhungrig ist, aber eigentlich da fühlt, wo sie versprechen. Und sicher kurzfristig für den chinesischen Markt sehr spannend wird sein.
Ja, und um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang machen, eben Huawei, die bei uns vor allem als Handyfirma bekannt ist, ist einmal eben auch als vielleicht Mobilfunkinfrastrukturfirma. Die USA hat die wollen, kaputt machen.
Mhm.
Und auch das hat nicht geklappt. Also die sind wahnsinnig stark in China und in anderen Ländern. Und das zeigt auch wieder, dass die USA nicht mehr allmächtig ist.
Benutzt du Reddit?
Hey, ich habe seit, ich weiß auch nicht, ich glaube, über einem Jahrzehnt dort ein Konto, aber ich bin wahnsinnig selten drauf. Ich weiß aber, dass es zum Teil ganz exquisiten Content drauf hat.
Exquisit?
Ja. Alles ist möglich.
Alles ist möglich.
Ich glaub, vor allem, wenn du 18 bist.
Ich glaube, da definiert Reddit auch schon sehr gut, wie du da ausgedrückt hast. Ich muss sagen, es ist meine absolute Lieblingsplattform, Reddit. Ich habe auch schon seit über einem Jahrzehnt das Konto. Aber ich poste nicht wahnsinnig oft. Wer Reddit aber nicht kennt, es ist eigentlich die bunte Stube vom Internet. Ich habe vor Jahren mal ein Interview gemacht mit dem damaligen CEO von Reddit und der hat es so beschrieben, dass es eigentlich so ein bisschen wie ein Dorfplatz ist.
Genau, und der Dorfplatz ist ein bisschen so unterteilt in Subreddits zu bestimmten Themen und dann kann man dort eben kontribuieren, es entwickelt sich Diskussionen.
Links, Videos,
also
genau,
es ist natürlich eine sehr Amerika- oder USA-zentrische Plattform, aber trotzdem, es gibt auch Schweizer Plattformen.
Es gibt auch ein Zürich-Subreddit.
Genau, und dann doch früher, wo ich noch ein bisschen mehr Zürich-Themen behandelt habe, schon bin ich am Stitt schauen, hey, was läuft gerade so. Aber es ist
genau,
meistens,
da haben die Leute im Subreddit übrigens gar nicht gegangen, wenn wir dort Themen nehmen. Das ist immer wieder das Thema.
Ja, sie sind ein bisschen elitär, die Leute.
Aber es gibt Subreddit zu allem, oder? Von lustigen Katzenbildern, Wissenschaft, persönliche Geschichten, Hobbys, Videos von Hochdruckreinigern und auch 18-Plus-Videos.
Kinky-Sachen.
Genau. Ich empfinde, Reddit ist für mich eine lebendige, oft herzliche, manchmal auch ziemlich schräge Gemeinschaft,
und,
wo aber alle willkommen sind.
Und lustigerweise, Reddit gibt es schon ewig, viele Social Networks sind neuer, aber es hat sich doch können halten, irgendwie.
Mhm. Und genau auf dieser Plattform hat jetzt ein Zürcher Forschungsteam für einen ziemlich grossen Sturm gesorgt. Und zwar, sie haben, das war Team von der Uni Zürich, mit KI-Bots heimlich über 1800 Kommentare abgesetzt in den letzten Monaten. Und zwar im Subreddit Change My View.
Ja, also es war eher ein Skandal als nur ein Sturm. Mhm. Ich meine eben, es ist eine Amerika-Plattform und es kommt selten vor, dass die Schweiz dort für grosse Furore sorgt. Jetzt halt sehr negativ ausgerechnet unsere hoch angesehene Uni.
Genau, bei uns im Studio ist jetzt Adrienne Fichter, Journalistin und Autorin beim Magazin Republik und Das Netz ist politisch, kurz denib.ch.
Genau, und sie und ihre Kollegen sind die Ersten, du hast es geschrieben, im Blick weltweit gewesen,
weltweit, ja,
wo auf den Skandal gestossen sind, Und bei dir reden wir jetzt genau über das. Holen wir sie rein.
Adrienne, willkommen im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Du bist die Erste gsi oder ihr seid die Erste gsi bei Denib, die über den Fall berichtet haben. Erklär mal kurz, was ist überhaupt genau passiert?
Ja, ich bin an dem schönen Sonntagnachmittag vor dem Computer gsi, zufällig, was ich eigentlich sonst nicht bin, aber bin an einer anderen Geschichte gsi am Schreiben und habe dann eigentlich über soziale Netzwerke Bluesky ist mir dann etwas reingerutscht von verschiedenen ForscherInnen, nämlich die Meldung, dass da ein unethisches Experiment von der Universität Zürich durchgeführt worden ist auf der Plattform Reddit. Ich selber bin nicht grosse Reddit-Userin. Ab und zu gehe ich eben so ein Subreddit ein bisschen reinschauen, was dort diskutiert wird. Und das ist so von verschiedenen Seiten an mich angetragen worden an diesem Nachmittag. Da haben wir das mit der Denib-Gruppe im Chat noch ein bisschen genauer angeschaut. Wir haben dann gesehen, worum es geht. Es geht um den Subreddit Change My View. Das ist ein recht interessantes Forum und offenbar auch sehr beliebt. Wo es darum geht, dass man sich eigentlich überzeugen lässt von Personen, die eine andere Meinung vertreten als die man selber hat zu einem Thema. Es sollte so ein bisschen den Diskurs fördern. Und eigentlich die Polarisierung minimieren. Das ist ein Forum, das, glaube ich, schon über 10 Jahre alt ist. Also eigentlich bevor man eigentlich gross von Echokammern geredet hat. Und genau, es hat eigentlich genau die Filterblasen und Echokammern abbauen. Und dort hat sich dann herausgestellt, dass während 5 Monaten die Reddit-User sehr wahrscheinlich, also nicht nur sehr wahrscheinlich, sondern sie haben auch, man hat es dann auch gesehen, mit sogenannten KI-Bots diskutiert haben. Und die KI-Bots, die sind von einer Forschergruppe von der Uni Zürich gesteuert gewesen, beziehungsweise aufgesetzt worden. Es sind verschiedene Personas dahinter, also sehr krasse, sage ich jetzt mal, Persönlichkeiten, die man nicht so im Alltag trifft. People of Color, dunkelhäutige Person, wo die Bewegung Black Lives Matter ist und eine Person, die ein Vergewaltigungsopfer war in der Jugend, ein Mann. Genau. Und hat dann eigentlich, die Bots haben dann eigentlich interagiert mit Reddit-Usern zu verschiedenen Themen.
Genau, du hast es angesprochen, es sind die fiktiven Personas, die, ich kann sagen, doch sehr sensible Themen verkörpern. Die Forschenden von der Uni Zürich, die haben dann in dieser Interaktion mit einem echten Reddit-User in dem Change My View Subreddit, haben sie verschiedene Ansätze gehabt, ja, glaube ich, um mit denen interagieren, oder? Also quasi, man hat versucht, einerseits allgemein mit denen zu interagieren oder auch auf eine persönliche Ebene oder quasi personalisiert. Kannst du uns erklären, wie ist das genau abgelaufen? Oder wie sind die Interaktionen abgelaufen?
Also im Detail angeschaut habe ich es nur jetzt bei 1 oder 2 Bots, aber sie haben einfach teilweise geschaut, wenn sie allgemein antwortet, mit den Reaktionen sind und wie, wenn sie personalisiert antwortet auf das, was ihre Vorredner gesagt haben, wie dann die Reaktionen sind. Und sie haben dann eigentlich quasi gemerkt, wenn sie personalisierte Informationen verwertet, also persönliche Informationen vom Vorredner, dann ist quasi Überzeugungsqualität besser, als wenn es allgemein gelogen wäre.
Mhm. Genau, und da muss ich dann noch kurz anhängen. Es ist quasi das Forum oder das Subreddit ist ganz bewusst auch gewählt worden, natürlich von den Forscherinnen und Forschern, weil jedes Mal, wenn sich jemand überzeugt fühlt, dann gibt die Person das eigentlich auch zum Ausdruck, halt in dem, dass Delta, dann genau. Ein Delta-Zeichen
das habe ich jetzt auch gelernt, ja.
abgibt. Und das ist darum natürlich extrem spannend, um dann halt das Tracking können machen, oder? Also so haben sie dann auch können sagen, hey, die KI-Bots oder die KI-gestützten Bots mit den fiktiven Personas, die haben, glaube ich, 3 bis 6 Mal höhere Überzeugungskraft als menschliche Interaktionen, um jemanden von einer anderen Meinung zu überzeugen.
Was ist denn genau das Ziel von der Forscher?
Das Ziel ist, jetzt habe ich nämlich die Stellungnahme von der Uni Zürich nochmal genau durchgelesen, es heisst, das Forschungsvorhaben, welches das Potenzial von künstlicher Intelligenz zur Verringerung der Polarisierung im wertebasierten politischen Diskurs untersuchen wollte.
Über das können wir, glaube ich, nachher reden, über die ganzen Reaktionen von der Uni. Was mich bei dem ganzen Fall sehr komisch dunkt, gerade mir als Journalisten, du bist auch logischerweise eine, die sich mit dem Thema befasst. Immer wenn es um KI geht, dann ist schnell der Ruf nach Transparenz da. Also ich glaube, jede Redaktion tut das, sich mit dem auseinandersetzen. Und irgendwie habe ich so gedacht, irgendwie... Die Uni hat da noch einen höheren ethischen Anspruch als irgendeine Redaktion, aber genau sind sie jetzt da in die Falle gelaufen? Oder eben haben sie das genau nicht gemacht?
Ja, es ist natürlich, ich finde es recht unklar. Wir haben ja momentan immer noch keine verbindliche Vorgabe für Transparenzpflichten von KI-Systemen in der Schweiz. Also in der EU gibt es ja da den AI-Act, der schreibt ja vor, wenn man etwas KI-mässiges generiert mit generativer KI, dann muss das transparent deklariert werden. Das haben wir in der Schweiz wie nicht. Und die Forschenden sind offenbar davon ausgegangen, dass ihr Experiment nicht klappt, wenn sie das deklarieren. Obwohl in der Vergangenheit andere Experimente, also erstens mal ist das eine ethische Voraussetzung, über das reden wir wahrscheinlich noch, und dass es durchaus, dass man in diesem Rahmen durchaus kann Experimente durchführen mit unwissenden, sage ich mal, Personen, die aber wissen, dass sie mit einem Forschungsexperiment teilnehmen. Ich weiss es in dem Sinn wie nicht, ob jetzt in der Forschung andere Richtlinien gelten, aber also die Ethikkommission hat die Vorgabe gemacht, oder? Es muss vorab informiert werden und es braucht ein Einverständnis und eine Zustimmung. Und dann kann man ja, wenn dann quasi in dem Subreddit-Forum die Community einverstanden ist und sagt, okay, ich weiss das jetzt, ich weiss das nicht bei wem, und das ist ja sowieso offenbar bei vielen Reddit vorne so, dass man sich eigentlich schnell den Vorwurf macht, so, du bist ein Bot, ich rede nicht mit dir. Ja, schädigt das natürlich irgendwann mal Diskussionsqualität auch.
Jetzt hat es ganz eine Haufen Rückmeldungen gegeben, um nochmal kurz zurückzugehen eigentlich zum Subreddit. Dort haben die Moderatorinnen und Moderatoren von dem Subreddit haben dann auch reagiert eigentlich auf die Deklaration vom Forschungsteam aus Zürich. Die haben gesagt, eben dort, unter dem Beitrag hat es sehr viele Reaktionen von moralisch verwerflich, bin absolut unterirdisch, total verrückt. Das sind so einige von den gesitterten Rückmeldungen, sage ich jetzt mal, nachdem der Fall bekannt worden ist. Jetzt, Adrian, du hast ja auch Kontakt gehabt mit, oder DNIP Kontakt gehabt mit den Moderatoren von dem Subreddit. Wie haben die denn genau auf da reagiert, oder?
Ja, also die sind, glaube ich, recht entrüstet. Also sie sind sich offenbar gewöhnt, dass ihre Community so ein bisschen ein Biotop ist für Forschungsexperiment und sie haben klar deklariert, dass das nicht, dass das im Einverständnis muss sein, dass transparent muss vorab informiert werden. Also ich glaube, die sind regelrecht entsetzt. Ich glaube, so ein gravierender Verstoß gegen Reddit-Regeln hat es offenbar ihrer Meinung nach, und das sind jetzt einfach die Moderatoren, ich weiß nicht, ob man für Reddit gesamthaft reden kann, hat es eigentlich in dem Sinn noch nie gegeben. So ein krass eklatanter Verstoß gegen Regeln in jeglicher Hinsicht unethisch. Und darum auch ihre Forderung, dass die Ergebnisse nicht verwertet werden, also dass die nicht publiziert werden. Die Forschungsgruppe hat ja das auch berücksichtigt. Wo aber die Forschungsgruppe ist natürlich immer noch anonym. Wir wissen nicht, wer die sind. Und da hat sie auch ein Zitat dazu, das muss ich jetzt aber noch schnell nachschauen. So quasi, dass sich jemand als Vergewaltigungsopfer ausgibt, sagt irgendwie «the most evil cartoonishly plan ever» oder so. Also quasi der boshafteste Plan, den es jemals gegeben hat. Also das kann sich, glaube ich, keine Satire oder kein Film ausdenken. So haben sie es uns zurückgeschrieben gehabt, am Sonntagabend. Also sie haben sich sehr viel Zeit genommen für Statements. Sind wir auch sehr froh gewesen und haben da ausführlich Stellung genommen.
Ja, eben, der Tobias und ich haben vorher auch darüber geredet, wir als Journalisten kennen es ja. Eben, die Reddit-User, die sind sogar hässlich, wenn man irgendwelche Inputs für eine Geschichte nimmt, die man dort entdeckt. Ich glaube, es ist sehr, ja, moralisch, sagen wir, auf einer höheren Ebene agierende User, also die sehr schnell pisst sind. Und wenn man jetzt mit so etwas kommt, ich glaube, in dem Subreddit ist ja auch AI eigentlich verboten und sie haben es dann trotzdem gemacht. Und wir haben gesagt, es ist im Subreddit Change My View gewesen, wo eher ein bisschen philosophischeres Forum ist. Also kann man eh sagen, sind wahrscheinlich eher dann nochmal ein bisschen moralisch agierende Menschen dort unterwegs. Und ja, ich kann nachvollziehen, dass sie sich ausgenutzt gefühlt haben. Weil ich meine, du tust ja dann auch im Normalfall eben halt recht empathisch dann reagieren auf so eine Frage oder auf so einen Post.
Ja, also ich finde es schon eine Art, eigentlich ein bisschen, es ist Vertrauensmissbrauch. Ich finde auch teilweise zynisch, wie Uni, also oder es ist ja so, es hat ja Stellung genommen von der Ethikkommission, von der Philosophischen Fakultät. Also dahinter haben wir ja wie, die wissen wir, es ist viel 1 Fakultät, Uni Zürich. Da gibt es sehr viele Sozialwissenschaften, die in Frage kommen. Die haben gesagt, dass man quasi, dass das ja schon unglücklich gelaufen ist, aber es ist so quasi, dass das Trauma oder die schädlichen Auswirkungen von dem Experiment, die halten sich ja in Grenzen. Kann man jetzt so argumentieren, ja, quasi, es ist alles nur digital, also man hat keinen Schaden, wie das jetzt bei Tieren- oder Menschenexperiment sonst der Fall ist. Aber ja, ich finde das eine recht zynische Argumentation, weil da haben sich Leute sind daraus gegangen, dass sie mit anderen Menschen reden und dass sie mit, dass sie ernst genommen werden. Da kann man da schon von einem krass, ich finde, von einem eklatanten Vertrauensmissbrauch reden. Das ist natürlich schon sehr verwerflich. Ich weiss nicht, wie ihr das seht.
Ja, sehr, sehr ähnlich. Also auch international hat es natürlich sehr, sehr deutlichere Rückmeldungen gegeben, sage ich jetzt mal auf den Fall. Also gerade durch das Forat und auf Blue Sky ist es doch sehr hitzig diskutiert worden. Dort hat dann zum Beispiel Casey Fiesler, das ist eine Professorin von der University of Colorado Boulder, geschrieben. Dies ist eine der schlimmsten Verstöße gegen die Forschungsethik, die ich je gesehen habe. Die Manipulation von Menschen in Online-Communities durch Täuschung ohne Zustimmung ist überhaupt nicht risikoarm. Also halt wirklich, ja, ich glaube, viel deutlicher kann man es nicht sagen. Auch Tech-Medien, die es aufgegriffen haben, der eine Journalist von 404 Media hat geschrieben, eigentlich auch in selten wirklich in etwas noch aus den Socken und so, aber da bleiben einem wirklich das Maul offen stehen, quasi frei übersetzt, sein Tweet.
Ich frage mich auch, wie, also offenbar aber das mit der Forschung gesehen, die kann ich spannend gefunden. Ich habe auch den Thread von der Casey Fiesler gelesen, das war sehr spannend gewesen. Also sie hat ja gesagt, dass so ein Experiment überhaupt genehmigt worden ist, verwundert sie ja sehr, aber wenn die Voraussetzung ist, dass man nicht transparent vorab informiert. Und, aber offenbar gäbe es da, ich habe mit ein paar Leuten ein bisschen aus der Forschungswelt geredet in Zürich, ist da allgemein, gibt es da recht viele kulturelle Unterschiede. Also in den USA ist da einiges strenger, weil sie jetzt natürlich Fiesler ganz stark mit den USA verglichen. Und da ist man eigentlich einiges laxer, vor allem offenbar bei digitalen Experimenten. Wenn man irgendwie halt noch viel zu fest in dem analog-digitalen Denken verhaftet ist, so quasi, wenn es nicht eine physische Auswirkung auf dich hat, ist es ja eigentlich nur halb so schlimm. Also das haben mir ein paar Leute gesagt, das ist teilweise, und ist natürlich auch noch sehr disziplinabhängig, eben bei der Medizin ist man sehr, sehr streng. Bei anderen Experimenten, die im digitalen Bereich ist, denkt man ja, das ist ja nicht, eben der Schaden in dem Sinn ist minim. Und dazu kommt natürlich noch, dass eben die Ethikkommissionen, die haben ja keine verbindliche Weisungskompetenz. Das ist an anderen Unis offenbar sehr viel strenger. Also wenn die sagt, die und die und die Sachen müssen erfüllt werden, dann müssen sie erfüllt werden. Und in dem Fall sind es ja 3 Voraussetzungen gewesen, also eben weitestgehend gut informieren und natürlich auch die Plattformregeln befolgen. Also das ist eben die Voraussetzung von der Ethikkommission, die offenbar ja nicht erfüllt worden ist.
Eben, wir haben es gesagt, es hat wahnsinnig viele Reaktionen gegeben, weltweit. Das ist ja eher so ein bisschen, ja, selten. Also Schweizer Themen haben meistens nicht so gerade einen internationalen Niederhalt. Eben, also praktisch alle grossen Tech-Blogs haben darüber geschrieben. Schweizer Zeitungen, europäische. Wie gross ist der Schaden für, ist es ein Schaden für die Uni Zürich, für die Forschenden? Wie schätzt ihr sie?
Ich bin zu wenig in der akademischen Welt jetzt verankert, obwohl ich die Uni Zürich studiert habe. Ich glaube, dass das schon recht einen Schaden bewirkt hat. Also auch für die Reputation, gerade so im Bereich digitaler Diskurs, digitale Demokratie, digitale, ja, einfach so da, wo sich eigentlich die Uni Zürich sehr will positionieren mit der Digital Society Initiative auch. Und da sind ja aber, wie gesagt, verschiedene Institute angeschlossen, von Informatik über Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie und so weiter, Use und so weiter. Also es sind so viele angeschlossen, darum kommen auch sehr viele Institute in Betracht, die das Experiment hätten können durchführen. Kommunikationsmedienwissenschaft und so weiter. Also ich finde, das hat schon recht, ja, ich kann mir vorstellen, dass das innerhalb von der Forschungscommunity nicht gut ankommt. Ob es nachhaltige Schaden wird haben, weiss ich nicht. Ich weiss einfach, dass von Leuten innerhalb von der Uni Zürich selber es nicht gutiert wird, dass so schlecht kommuniziert wird innerhalb. Also es wird richtig gemauert, es ist ja klar, oder? Die Medienstelle möchte das jetzt alles bündeln, es muss alles über die Medienstelle laufen, die dann das sehr kontrollieren und zentralisieren, aber auch innerhalb wird keine Transparenz geschafft. Und ich bin jetzt auch sehr gespannt, dass wir recherchieren natürlich auch weiter, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass auch sehr wenig involviert waren, sind, auch Leute, die zu dem Thema forschen, eben Polarisierung im Online-Diskurs, haben nicht einmal gewusst, dass überhaupt so ein Experiment durchgeführt wird. Also das ist offenbar nicht untypisch, dass man auch nicht weiss, was die eine oder die andere Person im gleichen Institut macht. Also das ist so recht anarchisch organisiert. Da bin ich auch sehr gespannt auf Antworten.
Ja, vielleicht können wir gerade mal noch schnell bei der Uni Zürich bleiben, auch bei der Reaktion, die es dort ausgelöst hat. Natürlich, ich habe auch eine Anfrage gemacht an die Medienstelle. Und ja, die sind natürlich auch sehr, sehr zurückhaltend, nehmen die Leute aber auch nicht in Schutz in dem Sinn, außer dass sie den Namen nicht sagen, aus Persönlichkeitsschutz oder Persönlichkeitsschutzgründen. Was sie mir geschrieben haben, dass ja eigentlich die Fakultät, die Ethikkommission, dass die ja Projekte nur können beraten und nicht im eigentlichen Sinn genehmigen, wenn man so will, oder? Und dass ihre Bedenken schon im April 2024 gegenüber den Forschenden ausgesprochen worden sind. Also es ist, glaube ich, eine von vier Studien gewesen, die sie irgendwie durchgeführt haben, und das war eben quasi das Online-Experiment gewesen. Und ja, man hat dort auch gesagt, eben, wir müssen die Methodik klarer begründen und wir müssen die Teilnehmenden möglichst informieren und halt eben auch die Regeln von diesen Foren einhalten, und das sind ja eigentlich alles Sachen, wo nicht passiert sind. Und es ist ja dann sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil sie haben ja dann nicht nur eigentlich die Regeln missachtet von diesen Online-Foren, sondern sie haben eigentlich auch noch die Sprachmodelle selber austrickst, oder? Also die würden natürlich auch abplacken, wenn du würdest sagen, ja, du agierst jetzt so wie ein Vergewaltigungsopfer und versuchst eine andere Person vom Gegenteil zu überzeugen, sagt natürlich wahrscheinlich und die meisten.
Verstanden, ja.
Ja, die meisten Modelle sagen so, wahrscheinlich nicht, oder? Du hast, ihr habt auch darüber geschrieben, wie haben sie das genau gemacht, weil wie haben sie da versucht zu übertölpeln?
Ja, das ist ein Hinweis auf Blue Sky von Raphael Wimmer. Er hat die Pre-Registration von dem Studiendesign gefunden. Das ist eben so interessant. Man findet dann aber online doch noch, kann man so ein bisschen technische Indizien und Spurensuche machen. Und da gibt es so ein Portal, das ich vorher jetzt auch nicht kennt. Ich glaube, OFS heisst das, wo man eben so die Forschungsdesigns wie anmeldet. Weil offenbar, jetzt gerade bei so heikleren Experimenten, ist das wichtig, dass das Resultat, also dass das Design wie schon vorab transparent gemacht wird. Dass man nicht quasi nur das Ergebnis selber und also quasi die Approval vom Institutional Review Board, also eben von der Ethikkommission, vorzeigt, sondern auch, hey, wir haben das Studiendesign da pre-registriert. Also das auch, ja, und das schlussendlich, je nachdem, was für Resultate rauskommen, dass man nicht nur irgendwie die auffälligsten Muster verwendet, sondern auch sieht, was ist genau gemessen worden und dass man das nicht im Nachhinein kann verändern kann. Und dort, er hat die Seite gefunden, wo man genau das Experiment angemeldet hat. Auch dort alles recht anonym, einfach nur eine Gruppe macht das. Ich weiß nicht mal, ob sogar die E-Mail-Adresse hinterlegt ist, also wie die jetzt bei Reddit. Und dort hat man dann gesehen, dass sie die verschiedenen Personas quasi entwickelt haben, also die KI-Personas. Und bei zwei steht, ist klar gestanden, oder sicher mindestens bei einem, beim Prompt, also beim Befehl, was die LLMs, die Large Language Models, ausspucken müssen. Weil die haben natürlich auch, wie du gesagt hast, die ethischen Sicherheitsschranken, dass man nicht missbraucht wird, genau für so ein Experiment, hat es dann geheissen. Ja, alle User sind einverstanden mit dem und sind informiert und geben auch ihre Daten mit. Also quasi der Prompt war, mach zu allem eine personalisierte Antwort. Und insofern ist man recht die Sicherheitsschranke, hat man die eigentlich aufgehoben.
Also eigentlich eine glatte Lüge, die Forschenden da.
Es ist eine Lüge, ja.
Zusammenprompt haben. Und so als ihr zwei wisst, glaube ich, mehr über die ganze Geschichte, so als Außenstehende, ist ja ein recht hin und her, wie es scheint. Also die Forscher sagen zuerst irgendwie, ja, nein, wir haben bei der Ethikkommission nachgefragt. Die Ethikkommission sagt, ja gut, aber wir haben nicht das Einverständnis gegeben, eben nur beratend. Also es macht gegen aussen einen recht schlechten Eindruck, muss ich nochmal sagen.
Ja. Ja. Macht schlechte, ja. Ich glaube, man kann da nicht mehr dazu sagen, also ja, es macht eine schlechte Falle. Ja. Und ja.
Red Flags, glaubst du, oder? Es fängt an bei dem Design, geht weiter zu den drei Vorgaben von der Ethikkommission, dann das Verhalten danach, dann auch ihre Rechtfertigung. Immerhin haben sie sich der Diskussion gestellt. Das kann man nicht so gut halten.
Findest du, wenn Reddit jetzt oder quasi das Subreddit oder die Moderatoren und die User vorher Ja gesagt hätten, wär's denn eine andere Ausgangslage oder anders gefragt quasi, was hätte man denn müssen ändern, dass so ein Experiment vom Fauxpas zu einem Fahrzeugcase hätte können werden?
Es muss dann wirklich auch transparent gemacht werden, glaube ich, wirklich beim Beschreib von dem Subreddit, weil dann kommen ja neue User dazu und die sind vielleicht nicht vorab informiert worden. Und das ist natürlich, es ist ja kein kontrolliertes Setting. Und das ist natürlich auch der Reiz für die Forschungsgruppe da reinzugehen, quasi in the wild, wo es eben kein Forschungssetting gibt, als jetzt das bei anderen Experimenten der Fall ist. Oder wir haben ja beim Dini-Partikel aufgezeigt, dass da gewisse Leute gewusst haben, sie sind in zwei Gruppen eingeteilt, sind aber nicht gewusst, sind sie in der Kontrollgruppe oder in der Experimentgruppe. Wenn sie in der Kontrollgruppe sind, dann sind ihnen keine KI-Bots vorgesetzt worden und in der Experimentgruppe schon. Und es hat schon eben so Experimente in die Richtung gegeben, wie fest tut der KI-Bot dich beim Schreiben von einem Argument beeinflussen. Und dort hat sich dann herausgestellt, dass der KI-Bot, auch wenn man sagt, es ist KI dahinter, hat man sich der politischen Position vom KI-Bot angenähert. Das ist ein Experiment, das ist in Deutschland gemacht worden, das finde ich sehr, sehr spannend. Aber das ist natürlich wirklich das maximal beste ethische Setting. Jetzt bei Reddit selber, glaube ich, wäre es ja, wäre es, glaube ich, in Ordnung gewesen. Also sie haben ja auch gesagt, sie haben mehrere Experimente, Forschungsexperimente zu dem Change My Views Subreddit durchführen. Und offenbar hat man ihnen ein Verständnis gegeben. Man hat auch können sagen, hey, ich möchte nicht, dass du meine Daten verwendest. Ich bin mir nicht wohl damit. Also das haben alle User eigentlich dürfen so äußern. Genau.
Was an der jetzigen Diskussion ein bisschen schade ist, ist, dass man all das Zeug nicht mehr nachverfolgen kann, weil Reddit hat ja die Posts alle gelöscht. Ich weiß nicht, ihr seid ja als Erste eben auf das aufmerksam geworden. Hast du das noch gesehen? Hast du ein bisschen gesehen, was dort abgeht? Also hat es da viele Reaktionen auf die KI-Fragen oder Antworten gegeben? Also die User haben es nicht gecheckt, dass das KI ist?
Ja, also mein Kollege der Patrick, der mitgeschrieben hat, der hat sich die Postings noch angeschaut. Ich habe ein paar angeschaut, weil sie sind ja dann wirklich, die Personas, die KI-Bots, die sind ja alle aufgelistet worden. Und da habe ich schon reingeschaut, habe dann einfach immer gefunden, ja, einfach alles ein bisschen weird. Also jetzt auch die Person, die sagt, ich bin Palästinenser und die Israelis wollen das auslöschen, aber eigentlich bin ich auch ein normaler Mensch. Also es hat einfach teilweise so interessante, es hat wirklich sehr menschlich getönt. Auch weil es teilweise auch ein bisschen konfus getönt hat in der Argumentation. Aber irgendwie immer so ein bisschen mit einem menschlichen Sound. Da habe ich einfach ein paar Screenshots gemacht, aber nicht allzu viel. Und ja, also die Postings sind weg. Aber sie kann man ja über das Archive-Funktion finden. Also Wayback-Maschine kann man die eigentlich wieder finden. Also ich habe gestern wieder zwei gefunden. Gerade zu dem Thema Israel-Palästina, wo wir, das haben wir dann auch korrigiert, es nicht genau gewusst hat, ist er jetzt irgendwie, auf welcher Seite ist der Bot genau? Es war in dem Sinne noch ein bisschen unklar gewesen.
Jetzt auch einfach, um es noch in Relation zu setzen, oder das Subreddit hat, glaube ich, 3,8 Millionen Userinnen und User. Das ist natürlich in einem globalen Internetverhältnis eine sehr kleine Community. Aber trotzdem, also ich finde, mir erinnert es natürlich schon auch an, ich sage auch an andere Fälle, zum Beispiel wieder die Studie, also an die gefährliche Studie, die Facebook gemacht hat, glaube ich, 2012 oder so ist das, wo sie auch die Beiträge angezeigt haben, zum Schauen, ob Emotionen ansteckend sind quasi und dann im Newsfeed irgendwelche quasi noch positive oder negative Sachen gezeigt haben, glaube ich, und von dem haben wollen ableiten, ob das beeinflusst, wie du selber postest. Es war Cambridge Analytica, der Riesenskandal 2018 mit der Wahlmanipulation. Wieso glaubst du, wieso passiert das immer wieder?
Ja, ich glaube, es gibt da gerade einen schönen Unterschied. Das Beispiel von Facebook war so, das ist ja wie unternehmenseigene Forschung. Also der Konzern intern will halt wissen, eben, was polarisiert. Der hat natürlich ganz klar kommerzielle Interessen. Die Forschung in dem Sinn sollte ja eigentlich in dem Sinn Profit dienen und es dient vor allem dazu, wie lange bleiben die Leute auf der Plattform oder was für Emotionen haben sie mit dem. Und ich meine, Zuckerberg hat immer betont, so das Wellbeing, also das Wohlfühlen ist in dem Sinn die wichtigste Metrik für sie oder die wichtigste Variable zu messen und damit die Leute lange auf der Plattform bleiben. Also es hat völlig einen anderen Hintergrund als jetzt so ein Forschungsexperiment, wo eigentlich ja, ein wichtiges Forschungsziel hat eben Verringerung von politischer Polarisierung im Online-Diskurs. Und das ist eigentlich in dem Sinn wie eine andere Herangehensweise. Also bei Facebook ist es natürlich so, das ist eine geschlossene Plattform, man muss einen Account haben und so weiter und sie hat keine offene Schnittstelle. Und das ist eigentlich auch das, was jetzt Organisationen wie Algorithm Watch zum Beispiel auch kritisieren. Indem sie ja sagen, oder die Plattformen die müssen sich öffnen gegenüber der externen Forschung. Indem sie Schnittstellen anbieten, indem sie genau eigentlich auch die Daten für so Experimente zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir gerade ein Beispiel von einer externen Forschungsgruppe, die jetzt eigentlich genau das macht und in dem Sinn ja, auch unethisch vorgeht, genauso wie Facebook damals. Der Unterschied ist natürlich, dass Reddit ein offenes Forum ist. Im Gegensatz zu Facebook. Aber nichtsdestotrotz ist eigentlich wichtig, dass Plattformen Zugang geben für externe Forschungsinstitutionen. Forschungsinstitutionen ist extrem wichtig, weil Konzerne selber machen keine unabhängige Forschung.
Ja, aber ich muss nochmal sagen, also wenn jetzt Facebook das macht oder Cambridge Analytica, zwei Firmen, die wollen Geld verdienen, Da kannst du sagen, ja gut, das ist zwar nicht gut, aber verständlich aus ihrer Optik. Aber es ist noch ein ganz anderes Paar Schuhe, als wenn die Uni Zürich sich da, oder Forscher von der Uni Zürich, da eigentlich die genau gleichen Praktiken anwenden wie die in Anführungszeichen bösen Firmen.
Ja.
Wie geht diese Geschichte weiter, Adrienne? Also es sind ja noch ein paar Fragen offen. Also eben, was erwarten noch von der Uni? Wird die Studie publiziert? Was erwartest du jetzt?
Also ich finde es lustig, da ist ja eine lustige Antwort zurückgekommen, wo offenbar alle Medienschaffenden gegangen, die sich interessiert haben für den Fall, quasi die Forschungsgruppe aus eigener Initiative hat sich entschlossen, die Forschungsergebnisse nicht zu publizieren. Dabei ist das erstens mal wegen natürlich grossem Druck von Reddit, wo auch rechtliche Schritte angedroht hat, eine Reaktion gewesen. Und eigentlich zeigt es eigentlich von mir aus gesehen auch so ein bisschen, ja, die Kapitulation. Es ist für mich auch ein bisschen eine Bankrotterklärung, weil eigentlich müsste die Uni Zürich da durchgreifen und sagen, wir lassen das nicht veröffentlichen. Aber eben, es gibt da grosse Autonomie für die Forschungsgruppen. Die dürfen das selber entscheiden, ob sie das publizieren oder nicht. Also offenbar wissen wir jetzt nicht, was das Resultat ist von dieser Studie, obwohl eben sie ja kommuniziert haben, dass sie mit denen, dass sie eigentlich zufrieden sind, dass sie eigentlich das Ergebnis sind, dass personalisierte Bots, die sich intensiv mit anderen Reddit-Usern auseinandersetzen, gute Überzeugungsresultate oder eben viele Deltas erzielen. In dem Sinne ist eigentlich ihr Experiment aufgegangen. Ich glaube, dass die Uni Zürich noch wird umfassender kommunizieren. Also ich habe gehört, dass sie, glaube ich, schon werden jetzt in die Offensive gehen. Jetzt sind sie ja lange in der Defensive gewesen. Es gibt in dem Sinn ein Scoop nach dem anderen, auch 404 Media, oder ein wichtiges tech-journalistisches Magazin ist ja da extrem am Recherchieren. Aber ich habe gehört, dass sie da werden umfassender kommunizieren und ja, wir sind natürlich dran, noch ein bisschen mehr zum Thema Forschungsgruppe am herausfinden, wer jetzt da wirklich genau dahinter steckt.
Was ich jetzt immer noch nicht so schnalle, ist es jetzt ein Problem Uni Zürich, wo das zulässt, nicht verhindert hat? Ist es ein Problem Forschende, die sich nicht an Weisungen von der Ethikkommission gehalten hat? Also wenn es das wäre, könnte man sagen, okay gut, ist jetzt ein Einzelfall, eigentlich haben wir es im Griff. Oder eben hat die ganze Uni Zürich irgendwie ein Problem da, dass sie so falsche Studien vielleicht nicht in die richtigen Bahnen lenken kann, oder haben sie schlicht zu wenig Wissen, bis es halt jetzt in der digitalen Welt läuft?
Alles ein bisschen von dem, was du jetzt aufgezählt hast, würde ich sagen. Also sie haben jetzt ja geschrieben, oder sie werden jetzt noch verbindlichere Empfehlungen abgeben, was es immer heisst, gegenüber WissenschaftlerInnen, vor allem bezüglich Befolgung von Regeln von Communities, wo eben experimentelle Studien durchgeführt werden. Also ich glaube, es ist ein massives institutionelles Problem. Und interessant ist, dass das ja vielleicht nur die Spitze vom Eisberg ist. Also mich würde wundern, wie viel Bereich, und ich hätte das nicht nur von der Uni Zürich, wird das eigentlich allgemein gemacht, also dass man eben so ganze Foren abgrast oder eben Chatbots tut, kreieren und Messungen machen, das hat man als grosses Transparenzproblem. Und wie oft wissen da Aufsichtsgremien von dem und wie oft nicht. Also eben, was ich so mehr gehört habe von der Forschungswelt, ist, dass das in der Schweiz ja sehr eine lasche Praxis ist, wo man eben sehr viel Autonomie hat. Aber es ist ein bisschen ein Jekami, also jeder kann mitmachen. Da hat man jetzt halbherzig die Regeln, man hat es zwar vorgelegt und alles, aber man hat die Regeln ja nur halbherzig umgesetzt in dem Fall. Und ich glaube, es ist ein institutionelles Problem in dem Sinn von einer Uni, wo jetzt hoffentlich angegangen wird und einfach nicht ausgesessen wird.
Also eben bisher haben wir immer gesagt, wenn ein Verbot dreht ist auf Twitter oder wo auch immer im Netz, es könnte Russen dahinter sein, irgendein russischer Hacker jetzt, ist es halt irgendein Forscher von der Uni Zürich, der dich will zu irgendetwas verleiten.
Zumindest in dem Fall, ja. Genau. Danke, dass du da gewesen bist, Adrienne, und für deine Insights.
Hey, danke für das tolle Gespräch.
Danke dir und einen schönen Tag. Das ist unser Podcast Prompt Zero gewesen. Und wenn auch ihr eure Meinung kundtun zu unseren Themen, zum Beispiel zum Skandal an der Uni Zürich, dann schreibt uns auf promptzero@blick.ch.
Prompt Zero.
Das ist der AI-Podcast Prompt Zero. Mein Name ist Tobias Bolzon
und Thomas Benkö.
Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.